liefert Rüstungsgüter nach Südafrika. Die Litten Elektronische Werke in Freiburg lieferten an Südafrika bisher, soweit bekannt, 4 hochempfindliche Navigationssysteme für Kriegsschiffe. Das brachte der Spiegel in seiner letzten Montagsausgabe und betonte, dass es sich bei diesen Navigationssystemen um ein wichtiges Bauteil für genau die U-Boote handeln würde, über deren Bauzeichnungen Südafrika das Rassistenregime dank der Howaldtswerke Deutsche Werft und dem Lübecker Handelskontor verfügen. Die Navigationssysteme dienen dazu, Abschusswinkel von Raketen und den Standort von U-Booten anzuzeigen. Nach einer Exportgenehmigung für 4 dieser Navigationssysteme vom Typ PL-41MK3 fragte die LITEF 1980 beim Auswärtigen Amt an. Das Auswärtige Amt wies auf die Zuständigkeit des Bundesamtes für gewerbliche Wirtschaft in Eschborn bei Frankfurt hin, das dem Bundeswirtschaftsministerium untersteht, damals geführt von Otto dem Grafen, und fügte seinem Brief einen Hinweis hinzu, dass mit einer Ausfuhrgenehmigung eigentlich nicht zu rechnen wäre. Das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft scherte sich aber einen Dreck darum, dass es sich um ein Rassistenregime handelt, und erteilte prompt die Ausfuhrgenehmigung für die Navigationssysteme. Der genehmigte Rüstungsexport hatte ein Volumen von 2.627.860 D-Mark. Geliefert wurden die Apparaturen zwischen 1982 und 1983. Das Apartheidsregime zeigte sich von den Apparaturen made im Schwarzwald so beeindruckt, dass es gleich 9 weitere bestellte. Die LITEF hat angeblich die Lieferung an Südafrika selbst im Jahre 1985 eingestellt. Es ist jetzt allerdings nicht klar, was zwischen den Jahren 1983 und 1985 an Südafrika geliefert wurde. Soweit also aktuell zu dieser Lieferung. Jetzt ein kleiner Abriss über LITEF. ITEF ist eine 1961 in Freiburg gegründete Elektronikfirma mit Sitz in der Lörracher Straße, unweit der BZ. LITEF ist eine Rüstungsfirma mit zurzeit etwa 1000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von ungefähr 100 Millionen D-Mark, produziert die Firma nahezu 100% für den Rüstungsbereich. LITEF war zunächst spezialisiert auf die Kreisel- und Navigationstechnik und lieferte seit Mitte der 60er Jahre die Kurs- und Standortbestimmungsanlagen, Navigationsgeräte für den Starfighter, später auch für den Phantom. Anfang der 70er Jahre stieg man dann auch in die Entwicklung und Produktion von Rechnern und Datenverarbeitungsanlagen ein. Für das neue Mehrzweckkampfflugzeug der NATO, den Tornado, baut LITEF heute, das heißt 1983, von daher ist meine Quelle, den Hauptbordrechner und ist damit führend beteiligt am Ausbau der Luftangriffsstreitkräfte von Bundeswehr und NATO. Denn, so die Zeitschrift Luftwaffe, Bonn 1981, der Tornado ist ein wirkliches Mehrzweckflugzeug zur, wie es heißt, Bekämpfung der feindlichen Luft- und Bodenstreitkräfte hinter der Grenze des sowjetischen Machtbereiches. Außerdem ist der Tornado allwetterfest mit Atombomben bestückbar, zum Abwurf von 300 Splitterbomben gleichzeitig in der Lage. Bestens geeignet also für die Vorwärtsverteidigung möglichst weit vorne. Anwendung findet dieser Rechner der Firma LITEF heute auch im Alpha-Jet, einem von der Friedrichshafener Firma Dornier gebauten kleineren Kampfflugzeug, sowie beim Heer als Datenverarbeitungsgerät bei der Kampfbeobachtung. Ein Dauerbrenner in der LITEF-Produktion ist eine Navigationsanlage für Schiffe, die zum Teil in zivilen, zum größten Teil aber in Kriegsschiffen eingebaut wird. Unter anderem Schnellboote und Fregatten, die neben Tornado, Alpha-Jet und dem Leopard-Kampfpanzer als Hauptexportschlager der BRD-Rüstungsindustrie gelten. Zum Beispiel war Argentinien zur Zeit des Falklandkrieges mit England, mit Fregatten und Schnellbooten aus der BRD mit diesem Navigationssystem ausgerüstet. Ja, und jetzt, 3 Jahre später, eben Südafrika. Mit eben diesen Fregatten beteiligt sich die Bundesmarine inzwischen auch an NATO-Manövern außerhalb des offiziellen Operationsgebietes, an dessen Ausweitung die NATO-Strategen seit längerem arbeiten. Zum Beispiel war die Fregatte Augsburg im Frühjahr 1981 an einem Manöver vor Mexiko beteiligt. Seit 1980-81 produziert LITEF nun auch ein Navigations- und Flugführungssystem für das Großraumflugzeug Airbus, um, wie Geschäftsführer Hopman ausführt, auch im zivilen Bereich Fuß zu fassen. Wie zivil dieses Projekt ist, damit brüstete sich die CSU im letzten Europawahlkampf. Strauß ist schließlich, nicht letztlich, Aufsichtsratsvorsitzender der Airbus GmbH. Zitat:
Diese Industrie wäre freilich fehl am Platze, würde ihr nicht auch der Auftrag zuteil, ihr technologisches Know-how und ihre Produktionsstätten zur Erhaltung der Verteidigungsbereitschaft der westlichen Welt gegenüber den mit hochmodernen Angriffswaffen ausgestatteten Staaten des Warschauer Pakts zur Verfügung stellen.
Litev ist ebenso wie Hellige in Freiburg und weitere Firmen in Deutschland eine Tochterfirma des amerikanischen Konzerns Litton Industries. Litton ist in den USA der siebtgrößte Rüstungskonzern. 1953 in den USA gegründet, gehörten diesem Mischkonzern zeitweise über 100 Unternehmen in aller Welt an. Mit 77.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Litton 1981-82 einen Umsatz von 4,94 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 315 Millionen Dollar. Litton ist in den verschiedensten Branchen tätig, von Büromaschinen über Datenverarbeitung, medizinischem Bedarf bis hin zu Rohstofferschließung und Rüstungsproduktion. Dabei macht die Produktion von Rüstungsgütern immerhin ein Drittel des Gesamtumsatzes aus. Neben den schon bei Litev erwähnten Systemen ist Litton unter anderem mit verschiedenen Firmen an Produktionen für die Cruise Missile, den Kampfpanzer Leopard 2 und das Waffensystem Roland, Tiefliegerabwehrrakete, beteiligt. Auch in Zeiten der Rezession konnte Litton dank seiner großen Beteiligung am Kuchen des amerikanischen Rüstungsetats gute Umsatz- und Gewinnsteigerungen erzielen. Diese Geschichte von Litev entnehme ich einem Flugblatt von 1983, das die damalige Litev-Arbeitsgemeinschaft herausgegeben hat, die mittlerweile nicht mehr besteht. Ich habe ein Interview geführt mit einem damaligen Mitglied dieser Arbeitsgruppe.
Am Beispiel Litev sieht man, dass auch in Freiburg eine wichtige Rüstungsindustrie sitzt. Früher gab es in Freiburg eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit Litev auseinandergesetzt hat, die sich Produktionsumstellungen unter anderem vorgestellt hat, die möglich werden. Kannst du vielleicht was über die Arbeit von diesem Arbeitskreis damals erzählen?
Also entstanden ist der Arbeitskreis aus der Vorbereitungsgruppe, die während der Aktionswoche da im Friedensherbst 83 die Blockade des Rüstungsbetriebs Litev organisiert hat. Erzähl vielleicht gerade nochmal von der Blockade. Das war so einer der Höhepunkte dieser Aktionswoche im Herbst 83 hier in Freiburg. Das war längerfristig vorbereitet über so eine Reihe von Flugblättern, die vom Betrieb verteilt wurden. Andere Art von Informationsarbeit hier in der Stadt oder auch vor allen Dingen erstmal innerhalb der Friedensgruppen. Bis dahin war Litev eigentlich in Freiburg überhaupt nicht bekannt gewesen als ein Rüstungsbetrieb, als ein wichtiger Rüstungsbetrieb. Und dann hat in dieser Aktionswoche an dem Dienstag eine Blockade stattgefunden, an der etwa 1000 Leute teilgenommen haben. Anders als diese Blockaden, die man so von den Raketendepots oder von Mutlangen im Auge hat. Also die Leute haben morgens um 6 vor Dienstbeginn da die Tore blockiert, und zwar nicht sitzend, sondern einfach in Ketten gebildet und mit einer Masse von Leuten die Tore dicht gemacht. Es hat dann wenige Diskussionen mit den Angestellten und Arbeitern dort gegeben. Die haben halt meist beobachtend auf der anderen Straßenseite gestanden, und so nach anderthalb Stunden hat dann die Polizei ein kleines Seitentor freigemacht, und dann sind die reinmarschiert, und dann kurz darauf ist die Blockade auch beendet worden. Abgegriffen haben sie damals niemanden. Das hat hier in Freiburg eine Menge Spektakel gemacht. Die Litev-Betriebsleitung sah sich kurz darauf genötigt, einen langen Brief in der BZ zu veröffentlichen, so eine Anzeige, wo sie sagt, dass das keine reine Rüstungsproduktion ist und dass sie sich natürlich auch um zivile Produkte bemühen. Also so ein Rechtfertigungsbrief. Und die andere direkte Reaktion war dann, dass einige Monate nach der Blockade die Sicherheitsvorkehrungen bei dem Betrieb erhöht wurden. Die haben jetzt einen riesen Zaun und Videoüberwachung und Wachhäuschen da. Also es ist sicher auch als Folge dieser Blockade stark ausgebaut worden.
Eure Flugblätter, soweit ich sie bis jetzt durchgesehen habe, richten sich aber auch ganz speziell an die Beschäftigten bei Litev damals. Wie war denn da das Echo dazu?
Zuerst kann man sagen, dass die Leute interessiert waren an den Informationen. Also es ist nicht so diese häufige Anpöbelei da gab, sondern dass sie einfach an den sachlichen Informationen, wir haben versucht, die Flugblätter möglichst informativ und sachlich zu halten, auch interessiert waren. Ist natürlich auch eine Zwickmühle, in der die Leute sitzen, sind angewiesen auf ihren Job. Litev ist ein Betrieb, der zu 100%, fast nahezu 100% Rüstungsproduktion macht, den Leuten vorzuwerfen, dass sie einen Job da annehmen, ist auf der einen Seite heikel, auf der anderen Seite fanden wir es auch notwendig und sinnvoll, die Leute auf das, was mit den Produkten, die sie da herstellen, geschieht, hinzuweisen, dass die nach Argentinien, nach Indonesien oder wie es jetzt in dieser Woche durch diese Spiegelveröffentlichung nochmal rausgekommen ist, auch nach Südafrika liefern und dass mit diesen Waffen konkret jetzt auch Kriege geführt werden.
Ihr habt aber auch versucht, Gegenmodelle dazu vorzustellen, zum Beispiel die Produktionsumstellung in Großbritannien von Lucas Aerospace.
Ja, wir haben, das war so der konstruktive Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit dort, quasi anzuregen, was von uns als außerhalb vom Betrieb Stehende eigentlich nicht geleistet werden konnte, dass die Beschäftigten sich dort sicher auch gegen die Betriebsleitung Gedanken machen, welche Produkte mit dem technischen Know-how dort anders als für andere als militärische Zwecke hergestellt wurden. Wobei diese ganze Konversionsdiskussion, die so Anfang der 80er Jahre ziemlich verbreitet war, auch hier in anderen deutschen Betrieben, bei MBB und bei Siemens und irgendwo in Bremen, wo ich den Namen jetzt von dem Betrieb nicht mehr weiß, auch, wo es größere Arbeitskreise in den Betriebsgruppen waren. Und es war wichtig, darauf hinzuweisen, dass es jetzt nicht nur um eine Umstellung der Produktion geht, bei ansonsten unverändert bleibenden kapitalistischen Produktionsverhältnissen, sondern dass, wie es in England auch war, diese Konversionspläne in einem Kampf der Arbeiter, damals bei Lucas Aerospace, bedroht durch die Betriebsschließung, um einen selbstverwalteten, hört sich jetzt sehr hochtrabend an, Betrieb ging, also dass das anders produzieren sich nicht nur auf die Produkte bezieht, sondern auch auf die Organisation der Arbeit. Also nach der Blockade, wo wie gesagt 1000 Leute teilgenommen hatten, blieben dann ungefähr noch 8 bis 10 übrig. Das zeigt schon, wie stark aktionistisch da auch die Polizei in Freiburg orientiert hatte, die Absicht hatten, kontinuierlicher zum Thema LITES-Rüstungskonversion zu arbeiten. Zeitweise haben in dieser Gruppe auch 2 Leute, die bei LITES sogar im Betriebsrat sitzen, mitgearbeitet. Und wir haben dann unter anderem eine Veranstaltung gemacht, wo Leute von solchen Konversionskreisen aus von der AEG in Ulm und noch aus einem anderen Betrieb ihre Arbeit vorgestellt haben, wo eine Vertreterin einer kanadischen Gruppe, die dort bei einer Schwesterfirma der LITES, die in Toronto an der Produktion von Cruise Missiles arbeitet, der Litten-Betrieb dort, und die dort versuchen, so Konversionsarbeit von außen zu betreiben, haben erstmal versucht, selber etwas mehr Informationen zu kriegen, selber über die Diskussionen um Konversationen hier uns einzuarbeiten. Es stellte sich dann aber als sehr schwierig heraus, konkret Konversionspläne für LITES zu erarbeiten, für uns von außen sowieso, da wir ja nicht den technischen Einblick haben, aber auch von den Leuten, zu denen wir aus dem Betrieb Kontakt hatten. Und das hatte einmal den Grund, dass es der LITES hier wirtschaftlich recht gut ging, dass also diese Notwendigkeit, über andere Formen der Produktion nachzudenken, wie es in England war, bei dieser Lucas Aerospace, die eben pleite gehen sollte, geschlossen werden sollte, hier wegfiel, dass LITES hier den Leuten recht hohe Löhne zahlt, recht viele andere Privilegien, Sprachkurse und sowas auch bietet, und dass von daher der Druck der Leute, über andere Formen nachzudenken, wenn dann rein moralisch war, dass man eben keine Waffen produzieren wollte, und das reichte einfach nicht aus. Der andere Grund waren eher technische, dass die Produkte, die LITES herstellt, so hoch spezialisierte Geräte sind, vor allen Dingen dieses Navigationsgerät, was jetzt auch nach Südafrika exportiert worden ist, die zwar auch genauso gut in irgendwelche zivile Schiffe oder in zivile Fahrzeuge eingebaut werden könnte. Aber also ein Betriebsrat hat damals so gesagt, das ist, um Vergleich zu machen, das ist, als wenn wir eine Schreibmaschine konstruieren würden, die gleichzeitig bei minus 30 Grad und plus 50 Grad und 100 Meter unter Wasser funktioniert und die man auf 20 Meter auf eine Betonplatte fallen lassen kann und die immer noch funktioniert. Also so hochempfindliche und hochspezialisierte und gehärtete Geräte stellen die her, die zwar in ihrer Funktion auch für jedes beliebige Zivilschiff oder Fahrzeug benutzt werden können, aber die sich dann keiner leisten kann und die auch völlig unsinnig wären, dazu einzubauen.
Der Arbeitskreis LITEF besteht jetzt seit etwa 2,5 Jahren nicht mehr. Kannst du was dazu sagen, warum das die Arbeit eingestellt worden ist und wie es heute aussieht mit den Möglichkeiten vor Ort gegen die Rüstungskonzerne etwas zu machen?
Ja, die Arbeit ist irgendwann im Jahr 84 so langsam eingeschlafen, nachdem wir Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, diese Veranstaltung gemacht haben, nachdem wir noch einige Flugblätter vom Betrieb verteilt hatten. Da stagnierte die Arbeit. Wir hätten immer nur die gleichen Informationen nochmal mitteilen können, das gleiche oder ein ähnliches Flugblatt nochmal verteilen können. Und dann wurde es immer zäher und Leute blieben auch weg und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, die Arbeit auch einzustellen. Jetzt nicht aus der Einsicht, dass es weniger wichtig und weniger sinnvoll wäre, da was zu machen, sondern es war einfach schwierig, eine kontinuierliche Arbeit dazu gewährleisten, praktisch von außerhalb des Betriebes. Wir haben das damals aber auch so vor dem Hintergrund getan, dass wir gesagt haben, gut, die meisten Leute aus der Gruppe sind noch in Freiburg. Wir haben jetzt über die Aktionsvorbereitung und auch über diese Arbeit in dem Arbeitskreis eine Menge Informationen über LITEF gesammelt, haben Kontakte auch eben in den Betrieb rein. Das besteht weiter und das ist auch reaktivierbar. Zumal, wenn sich eine andere Situation bei LITEF ergeben sollte, dass da auch eine ökonomische Krise durchschlägt oder dass wie jetzt über die Spiegelveröffentlichung, über diese Exporte nach Südafrika, die politische Brisanz des Betriebes nochmal an die Öffentlichkeit kommt. Gelaufen jetzt nach dieser Veröffentlichung ist von den alten Leuten eigentlich nichts. Die Grünen haben eine Mahnwache ein paar Tage nach der Veröffentlichung gemacht. Es wäre jetzt einfach notwendig, es wäre sinnvoll, wenn Leute, die zu dem Thema arbeiten, gibt ja auch diese Rüstungsexportkampagnen vom BUKO, Bundeskongress Entwicklungspolitische Arbeitsgruppen oder von Amnesty und auch von den christlichen Friedensgruppen da von Pax Christi, wenn Leute, die da noch aktiv sind, sich mit uns in Verbindung setzen, dass wir eventuell gemeinsam diese Arbeit nochmal reaktivieren könnten.
Eure Aktion, besonders eure Blockadeaktion im Oktober 83, hat ja auch zu Widersprüchen innerhalb der Friedensbewegung geführt.
Ja. Also wir hatten damals ziemlich Schwierigkeiten, das als eine Aktion in dem gemeinsamen Konzept der Friedensbewegung, die also von bürgerlichen, SPD-orientierten, traditionell linken, christlichen Kreisen, bis eben auch zu den linken Gruppen, die LITEF-Blockade getragen haben, reichte. Uns wurde da immer vorgehalten, der Konsens der Friedensbewegung sei doch die Ablehnung der Raketen und diese LITEF hätte gar nichts mit den Raketen zu tun. Von daher sei das einfach daneben, wenn man das in der Aktionswoche so in den Vordergrund stelle. Zum anderen, eine Blockade richte sich halt gegen die Arbeiter und es sei nicht vermittelbar. Und jetzt nach mehr als 3 Jahren zeigt sich einfach auf einen wie sensiblen Punkt. Wir damals schon sicher nicht wissend, dass sie da nach Südafrika exportierten, die Finger gelegt haben und dass die LITEF sicher wenn nicht der zentrale Punkt antimilitaristischer Arbeit hier in Freiburg ist, wo Militär sich nicht nur einfach an seinen Waffensystemen, wo sie irgendwo stationiert sind, sondern an zumindest einer seiner Ursachen eben der Rüstungsproduktion angesetzt haben.
Die Betriebsleitung von LITEF behauptet ja, dass sie eigentlich gar keine Rüstungsgüter an Südafrika geliefert hätten, sondern ein beliebig einsetzbares technisches Instrument.
Ja, das ist halt bei dem Entwicklungsstand von Waffentechnik ist das so differenziert, dass halt es nicht nur der Explosionskörper ist, sondern dass die Elektronik, die diesen Explosionskörper, die Bombe, die Rakete ins Ziel trägt, genauso zur Waffe gehört, auch wenn die nicht knallt und wenn die direkt keine Leute umbringt. Insofern ist das pure Ideologie, wenn die behaupten, das seien keine Waffensysteme. Ich habe es ja eben an diesem Vergleich mit der Schreibmaschine versucht zu erläutern, dass die Geräte, wie sie sie bauen, zwar auch einen Kinderwagen durch die Landschaft chauffieren könnten und ans Ziel bringen könnten oder halt für irgendwelche Fischereiboote, wie sie angeblich da Südafrika mit diesen Dingern ausrüsten wollte, benutzt werden können, dass aber der Preis dieser Geräte, weil sie eben so für militärische Bedingungen, die besonders hart sind, ausgerichtet sind, es als vollkommen unsinnig erscheinen lässt, diese Geräte in zivile Dinge einzubauen. Insofern, das wissen diese LITEV-Leute auch, sind diese Navigationsgeräte so gut wie einzig für militärische Geräte. Die haben irgendwann in den 70er oder Anfang der 80er Jahre auch versucht, und zumindest einen vorübergehenden Auftrag hatten sie da auch, die haben für einen Airbus, also für ein ziviles Flugzeug, auch Navigationsgeräte gebaut. Und es ist nicht so, dass sie keine zivilen Aufträge annehmen würden, bloß die nehmen alles. Aber das Besondere dieses Betriebes und des Know-hows, was sie haben, liegt eben in solchen Spezialanfertigen, deren Sinn, Unsinn allein eben in militärischer Anwendung liegt. Und das macht es auch schwierig, da dann mit der Konversion, weil behaupten sie immer, wir sind jederzeit bereit, auch zivile Aufträge zu nehmen, sind allerdings nicht bereit, und das begründen sie und in ihrer Logik auch ganz plausibel mit der Abhängigkeit der Firma von Rüstungsaufträgen, und das Arbeitsplatzargument kommt dann auch. Und es wäre auch nicht so leicht möglich, die Laboreinrichtung und das Know-how, was dort versammelt ist, unmittelbar umzusetzen, sondern, und das würde halt die technische Intelligenz dort auch ganz anders fordern, als nur zu überlegen, wie man die Navigationsgeräte woanders einbauen könnte. Mit diesem Know-how wären andere Geräte, die meinetwegen im medizinischen oder im Zivilverkehr nutzbar zu machen wären, wären zu entwickeln. Aber das sind längerfristige und konzeptionelle Änderungsvorschläge, die zu entwickeln wären und die nur von den Leuten, die dort arbeiten, entwickelt werden können und sicher nur auch gegen den Betrieb werden entwickelt werden können.
Also es ist wichtig, auch hier vor Ort, da wo die Rüstungsfabriken tätig sind, was dagegen zu machen, zumindest darauf aufmerksam zu machen. Wer sich jetzt für das Material interessiert, das die damalige Arbeitsgruppe LITEV zusammengestellt hat, der wende sich an das Friedensbüro in der Habsburger Fabrik. Telefonnummer 55 37 47 55 37 47, die Telefonnummer des Friedensbüros, für die Leute, die weiter etwas dagegen machen wollen, gegen die Rüstungskonzerne hier in Freiburg, insbesondere LITEV. So, jetzt versuchen wir eine vorläufige politische Einschätzung von diesen Rüstungslieferungen wiederzugeben von Seiten der Südafrika-Gruppe.
Obwohl die BISRA-Direktoratssachen ja nicht nur die Kreiselkompasse betreffen, sondern vieles auch schon so gestanden ist, Steuereinrichtungen, Gradmessanlagen für Abschusseinrichtungen. Und also das sind Raketen, Artillerieausrüstung kann das sein, das müssen nicht nur Handelsmarine sein, das können sonstige Präzisionsmessinstrumente sein, die dann zum Beispiel beliefert wurden, auch jetzt neuerdings aus der Schweiz mit Raketenabschussanlagen, die unter Umständen an die UNITA gehen und an sonstige Leute, aber auch in Südafrika selber. Also das ist nicht ganz durchsichtig, im Prinzip können sie sehr viel mitmachen. Mhm. Also Abschusseinrichtungen, Präzisionsziel, Zielberechnungseinrichtungen und solche Sachen.
Ja, was bedeutet das so für die strategische Lage quasi im südlichen Afrika, also gegenüber den anderen Ländern?
Ja, die sind sehr stark dabei, das Ding, die Szene auch zu beherrschen. Also die haben wirklich nichts vor, sich jetzt auf irgendwas, also Vereinbarungen einzulassen. Die bauen am Kaprivicic-Zipfel, das ist so eine Landzunge, die von Namibia bis weit Richtung Sambia reinreicht, graben die sich ein, haben autonome Marionetten dort eingesetzt und graben sich dort mit Raketenstellungen und Flugabwehr und solchen Sachen, graben sie sich gerade ein. Und haben auch eine Aussage von den Offizieren, das ist ein ISA steht, dass, also Informationen in Südafrika, haben sie vor, nicht dort wieder wegzugehen, selbst wenn Namibia in der Unabhängigkeit sozusagen entlassen wird. Mhm. Sie haben also wirklich vor, das, die Szene zu beherrschen, und die Chance besteht, dass sie das auch im schnellen, kalten Schlag machen wollen. Das heißt, wenn das noch ein bisschen zunimmt und möglicherweise der ANC noch ein paar empfindliche Ziele trifft, Südafrika, dann machen sie begründet durch die sonstigen eben Beherbergung von ANC eben mal einen schnellen Schlag und versuchen die Flughäfen und sonstigen militärischen Abwehreinrichtungen von Frontstaaten auszulöschen. Mhm. Das ist denen also hundertprozentig zuzutrauen. Mhm. Und dazu rüsten sie sich aus. Und damit behaupten sie eben eine Position der Stärke, die indirekt von der bisherigen USA-Administration auch unterstützt wird. Mhm. Die haben da, der Schulz wirbt schon wieder eben in Afrika, sie würden die Boykotte nicht befürworten und unterstützen. Und die USA hat auch Agenturen, Einrichtungen da unten, wo sie also versucht, den kommunistischen Einfluss im ANC eben auch im Senat innerhalb der nächsten 90 Tagen unter einen Bann zu kriegen. Das heißt, die Boykotte wurden nämlich abhängig gemacht, dass der kommunistische Einfluss des ANC geklärt oder aufgehoben wird. Mhm. Da gibt es schon Einrichtungen in Südafrika, die wieder also so eine Gegeneinrichtung darstellen und die offiziell auch die RENAMO, die MNR, Rebellbanden da unten in Mosambik und so weiter ausrüsten und unterstützen.
Was meinst du denn, was also dieser Rüstungsexport jetzt auch im Zusammenhang mit dem, was der Strauß halt jetzt mit Vorliebe wieder von sich gibt, also Aufhebung von Rüstungskontrollen, also Exportkontrollen,
die aufzuheben? Das ist allgemein, aber selbst nicht mal da braucht das aufgehoben werden, die Bedingungen werden ganz lasch, zu lasch gehandhabt. Mhm. Die Parlamentarier haben genügend Gesetze, die anzuwenden. Mhm. Nur das wird laufend so ausgeklinkt, wird einfach, dass wird irgendwer einem Hanswurst bestimmt, der nicht mal vielleicht eine Ahnung hat, ja, das fällt nicht unter das Außenwirtschaftskontrollgesetz oder das fällt nicht unter das Kriegswaffenkontrollrecht. Und da sind zig Sachen nun rausgenommen worden, auch eben damals mit den Atomausrüstung für die Plutoniumherstellung und diese ganzen Sachen, wo die inzwischen also im Zusammenhang mit Israel sich eben mit Atombomben versorgt haben.
Ich meine nur, ob das also dann auch offiziell zu einer Öffnung eigentlich zu Exporten, also zur Unterstützung von Südafrika und anderen Regimen halt führen könnte. Dass zum Beispiel so eine Sache wie der Untersuchungsausschuss jetzt zu den U-Booten einfach ein Schuss nach hinten ist, dass da einfach festgeschrieben wird, was halt exportiert werden kann.
Das kann ich mir nicht direkt vorstellen. Ich glaube eher, dass die jetzt sowieso gemacht werden, also unter der Decke.
Ja klar, ich meine, das merkt man ja.
Das läuft also über alle möglichen Zwickumwege. Taiwan, Korea oder weiß ich nicht, wo alles da eingeschaltet wird und umgeleitet wird. Und das ist ziemlich fast nichts, also außer die Endverbleibskontrollen werden wirklich mit einem Art Nachrichtendienst kontrolliert. Also die Endverbleibsklauseln, und es wird eine Bestandsaufnahme gemacht, aber im gegenwärtigen US-Regime lässt sich das also nicht erwarten, dass das durchgeführt wird. Die arbeiten genau dagegen, die machen also zum Beispiel die Aufklärung über Iran, Irak, machen sie ihre Satellitenaufklärung und liefern denen bewusst verfälschte Daten, um ja, diese oder jene strategische Position eben als Weltpolizist da wahrnehmen zu können. Ja. Und das machen sie auch in Südafrika, weil die unterstützen die Rassisten auch mit dem Aufklärungsmaterial. Die haben die best ausgerüstete Aufklärungsmaschinerie, die im NATO-Kodifizierungssystem auch drinsteckt, in Simonstown, und kontrollieren alles bis zum Indischen Ozean, bis zum indischen Subkontinent rauf. Und das werden sie auch beibehalten. Also sie führen eine Doppelstrategie gegen den Kommunismus und dann eben zur Not auch noch so schnell wie möglich die Apartheid ein bisschen abschaffen, dass eben der Kapitalumsatz da unten wieder störungsfrei weiterläuft.
Aber es wird doch weiterhin daran gearbeitet, dass das nicht weiter so reibungslos läuft. Wir werden weiter versuchen, noch diese LITEV-Geschichten und überhaupt die ganzen Rüstungsexportgeschichten zu verfolgen und hier zu bringen in Playback im Radio Dreieckland. Jetzt gehen wir über zur Bundeskonferenz der Anti-AKW-Initiativen in Nürnberg.
Und gestern fiel ja der Entscheid im Verwaltungsgericht Amtsbach, dass die BUKO erlaubt ist.